BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir auf eine unerfreuliche, aber unumstößliche Wahrheit. Nämlich die Tatsache, dass immer mehr Staaten vor dem Problem stehen, dass ihre Staatsschulden unter normalen Umständen nicht werden ordentlich bedienen können. Natürlich gibt das die Politik nicht zu. Die Politik führt andere Gründe an, aber im Kern geht es um Folgendes. Es geht darum, dass in Zukunft die Notenbanken einspringen, um die Finanzierung des Staates und letztlich die Solvenz des Staates zu sichern. Ganz aktuell hat der französische Präsident Emmanuel Macron in seiner Rede zur Lage Europas genau das erneut gefordert. Neben der Umverteilung hat er gesagt, soll doch die EZB einen Beitrag leisten, wo sie ohnehin die Inflation nicht ganz bekämpfen könne und sich lieber auf andere Ziele wie Wachstum und Klimaschutz konzentrieren. Wir dürfen uns nicht wundern, dass angesichts der hohen Schuldenstände der Staaten schon jetzt über Zinssenkungen diskutiert wird, Inflation hin oder her. Die Motivation ist klar, es geht darum, einen Bankrott der Staaten zu verhindern. Das Fachwort dafür ist die sogenannte Fiscal Dominance, also die fiskalische Dominanz, die Herrschaft des Finanzministeriums über die Notenbank. Und genau dieses Thema wollen wir uns heute genauer anschauen. Ich fand es spannend in der Vorbereitung, ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Bevor wir zum heutigen Thema kommen, noch kurz eine Anmerkung zu dem Aufregerthema in der letzten Woche. Völlig überraschend hat die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brauer-Hilker, immerhin Deutschlands wichtigste Staatsanwältin, wenn es um die Verfolgung von Cum-Ex-Taten geht, darum gebeten, aus dem Beamtenverhältnis entlassen zu werden. Sie verzichtet auf all die Vorteile des Beamtenverhältnisses und wenn man die Interviews liest und hört, die sie gegeben hat, wird eines klar. Sie ist komplett frustriert. Frustriert über die fehlende politische Unterstützung, die sie dringend gebraucht hätte, um ihren Job zu machen. Und sie geht, auch das ist interessant, zu einer NGO. Sie geht zur Bürgerbewegung Finanzwende und will dort entsprechend aktiv damit mitwirken, dass in Zukunft der Staat gegen Finanzkriminalität konsequenter vorgeht. Das ist, wie ich finde, ein trauriger Höhepunkt um einen Skandal, in dem, wir wissen es, höchste Politiker des Staates verstrickt sind. Mit mehr oder weniger Erinnerungslücken.
Ein guter Bürgermeister, ein guter Minister ist jemand, der ganz viele Gespräche führt. Und in 7 Jahren, ich habe das nie gezählt, aber gefühlt Tausende. Und es ist, glaube ich, sehr plausibel, dass man sich nicht an jedes einzelne dieser Gespräche erinnern kann.
Schon frühzeitig habe ich mich in diesem Podcast mit dem Thema Cum-Ex beschäftigt. So in Folge 61 mit dem Titel »Das kriminelle Desinteresse des Staates«. In dieser Folge vom März 2021 hat der ehemalige Grünen-Politiker und Gründer der NGO Finanzwende, zu der Frau Brauhilker jetzt wechselt, Gerhard Schick, sehr schön erklärt, dass der Staat nicht nur bei der Verfolgung der Straftaten nicht konsequent vorgeht, sondern vor allem, dass der Staat jahrelang zugesehen hat, wie man ihn beklaut hat.
Die Belege, die ich gefunden habe, war eine Bankenaufsichtsbehörde, die sich überhaupt nicht dafür interessiert, wenn kriminelle Geschäfte im deutschen Finanzmarkt laufen, sondern gesagt hat, Steuer, das interessiert uns nicht. Ich habe gefunden, Behörden, die Whistleblower nicht nur ignorieren, sondern bei ihrem Arbeitgeber verpfeifen. Ich habe gefunden, ein Bundeszentralamt für Steuern, was überhaupt nicht kapiert, was gerade steuerpolitisch irgendwie im Finanzministerium läuft. So habe ich ganz viel Staatsversagen gefunden, auch Kontrolldefizite.
Das Gespräch lohnt sich zum Nachhören. Es ist immer noch hochaktuell. Doch kommen wir zur heutigen Situation. Der Goldpreis eilt von höchst zu höchst.
Gold is hitting new highs this morning. Investors looking at the trade as they digest a higher for longer interest rate environment.
Now, what's impressive to me is that this has happened against a backdrop over a strengthening dollar over the last few months.
So what's driving the price higher?
What that points to is there must be physical buyers.
Yeah, we've seen a real meaningful shift, I would say, over the last 18 months or so, where central banks around the world are really starting to increase their percentage of gold as part of their foreign reserves.
Gold ist es in der Tat gelungen, die Grenze von 2000 US-Dollar pro Unze deutlich nach oben zu durchbrechen. 4 Jahre lang hatte das gelbe Metall genau das probiert. Und seit Februar geht es fast schon parabolisch nach oben auf ein neues Allzeithoch von über 2400 US-Dollar. Das ist aus verschiedenen Gründen erstaunlich. Zum einen ist der Goldpreis gestiegen, obwohl der Dollar stark war. Normalerweise ist die Beziehung umgekehrt, schwacher Dollar, hoher Goldpreis. Und zum anderen ist es erstaunlich, weil der Goldpreis gestiegen ist, während die Zinsen hoch waren und sogar weiter gestiegen sind. Normalerweise ist es so, ein positiver Realzins, und den gibt es in den USA, ist Gift für Gold, weil Gold eben keinen Ertrag abwirft. Das Ganze ist vor allem deshalb so erstaunlich, weil die Investoren aus dem Westen faktisch nicht dabei sind. Die Kleinanleger, die oftmals über sogenannte ETFs Gold kaufen, haben in dem Zeitraum sogar verkauft, statt zu kaufen. Kleine Bemerkung am Rande, der Goldpreis hat sich damit ähnlich gut entwickelt wie der amerikanische S&P 500. Woran könnte das liegen? Es könnte daran liegen, dass China und andere Staaten, wie bereits in der Folge 184 mit dem Titel »Der absolute Wirtschaftskrieg« ausführlich erklärt, daran arbeiten, sich von dem US-Dollar unabhängiger zu machen. Sicherlich auch deshalb, weil die historisch erstmalige Beschlagnahmung der Vermögenswerte der russischen Notenbank nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine vielen Staaten gezeigt hat, dass das mit den Währungsreserven unter Umständen nicht ganz so sicher ist. Selbst China kauft Gold, sogar im großen Umfang, und gibt es sogar offiziell zu. Immerhin, 17 Monate in Folge vermelden die offiziellen Stellen Chinas einen Zuwachs an Goldreserven. Der World Gold Council schätzt, dass die Zentralbanken allein im Februar netto 18 Tonnen Gold gekauft haben. Aber selbst diese Käufe genügen vermutlich nicht zur Erklärung des deutlichen Preisanstiegs. Natürlich könnte es sein, dass China heimlich, inoffiziell, noch deutlich mehr Gold kauft, um sich abzusichern mit Blick auf eine mögliche Konfrontation mit dem Westen. An den Kapitalmärkten wird noch eine weitere Erklärung diskutiert, nämlich die Frage, ob die Staatsfinanzen denn wirklich noch als nachhaltig anzusehen sind. Wäre dem so, dann wäre Gold eine Absicherung vor dem, was wir in diesem Podcast besprechen wollen, nämlich vor der sogenannten Fiscal Dominance, der fiskalischen Dominanz. Gemeint ist damit Folgendes. Notenbanken können nicht mehr ihre eigentliche Aufgabe der Inflationsbekämpfung verfolgen, weil sie sich um die Finanzierung der Staaten kümmern müssen. Einfach deshalb, weil die Staaten sonst ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Sobald die Notenbanken mehr auf die Staatsfinanzen blicken als auf die Inflation, droht in der Tat eine nachhaltige, hartnäckige und spürbare Inflation. Die Notenbanken würden, so die Überlegung, bewusst die Inflation hochlaufen lassen, um den Staaten dabei zu helfen, ihre Schulden und damit ihre heimliche Zahlungsunfähigkeit abzubauen. In gewisser Hinsicht könnte man argumentieren, dass sie das bereits getan haben, indem sie während der Corona-Pandemie mit der extremen Geldschöpfung geholfen haben und hinterher die aufkommende Inflation als temporär abgetan haben. Die Schuldenquoten sanken in Folge weltweit, einfach deshalb, weil die nominalen Bruttoinlandsprodukte gewachsen waren.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Doch blicken wir zunächst auf das Problem der Staatsschulden. Oder breiter gesagt, der Verschuldung der westlichen Welt, sowohl von Staaten wie auch von Privaten. Der IWF veröffentlicht regelmäßig die Schuldenstände der Welt in der sogenannten Global Debt Database. Und die neuen Zahlen zeigen erneut, wie dramatisch sich die Schulden entwickeln. Interessant ist dabei, vor allem ein längerfristiger Blick. 1950 war die Verschuldung im Prinzip kein Thema. Die Verschuldung lag von Staaten und Privatsektor bei ungefähr 100% des Bruttoinlandsproduktes. Die Staaten hatten deutlich höhere Schulden, Folge des Zweiten Weltkriegs, und bauten diese bis zu den 70er Jahren ab. Also zwischen 1950 und 1970 sank die Staatsschuldenquote deutlich, was weniger mit Tilgungen zu tun hat, als mit der Tatsache, dass in diesem Zeitraum die Wirtschaft deutlich gewachsen ist und man auch etwas Inflation hatte. Nicht sehr viel, aber etwas hatte man durchaus. Die Privatschulden umgekehrt wuchsen zwischen 1950 und 1970 deutlich an, aber erreichten keineswegs ein dramatisches Niveau. Blickt man auf den Zeitraum 1950 bis 1980, stellt man Folgendes fest. Die privaten Haushalte erhöhten ihre Verschuldung von praktisch null auf rund 25% des Bruttoinlandsproduktes. Diese Zahlen, wie gesagt, sind weltweit sofern verfügbar. Die Nicht-Finanzunternehmen, also alle Unternehmen außer Banken und Versicherungen, erhöhten ihre Verschuldung von rund 40 auf rund 60% des Bruttoinlandsproduktes. Und die Staatsschulden, wie gesagt, sanken, weshalb die Gesamtschuldenquote stagnierte. Ab 1980 ist dann ein deutlicher Anstieg der Verschuldung zu beobachten. Und zwar in allen Sektoren. Vor allem aber bei den privaten Haushalten. Die Verschuldung der privaten Haushalte stieg von 25% 1980 auf 60% bis 2009. Und bei den Unternehmen geht es ebenfalls nach oben um 20 Prozentpunkte auf 90%. Die Staaten steigern die Verschuldung geringfügig von 45 auf 63% des BIP. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem Anstieg der privaten Verschuldung. Und dann kam es zur Finanzkrise. Die Finanzkrise kann nicht überraschen. Wir hatten hohe Privatschulden, wir hatten hohe Vermögenspreise, wir hatten gerade in den USA entsprechende Spekulation mit Immobilien. Diese Finanzkrise als solche ist ein deflationärer Schock. Das heißt, es führt dazu, dass eigentlich die Inflationsraten zurückgehen. Einfach deshalb, weil unter anderem auch die Vermögenspreise verfallen. Und dem mussten die Staaten und die Notenbanken natürlich begegnen, wollten sie eine neue große Depression wie in den 30er Jahren verhindern. Und das war dann der Auftakt zu höheren Staatsschulden wegen der Rettungsprogramme für Banken und auch durchaus dem einen oder anderen Konjunkturprogramm. Das haben die EU und die USA seit 2009 versucht. Vor allem aber haben sie sich auf die Notenbanken verlassen, die in dieser Zeit die Zinsen deutlich nach unten getrieben haben und mit Quantitative Easing versucht haben, die Vermögenspreise und damit auch die Konjunktur, aber vor allem auch das Finanzsystem zu stabilisieren. Damit wird klar, das Risiko für Finanzkrisen ist normalerweise die Folge von zu hoher privater Verschuldung. Im Jahr 2013 veröffentlichte Moritz Schularik, der bereits zweimal zu Gast in diesem Podcast war, zusammen mit Alan Taylor und Oscar Jorda eine Studie mit dem Titel Private and Public Debt in Crisis, 1870 to now. Also, private und staatliche Verschuldung in Krisen von 1870 bis heute. Und in der Studie stellen sie fest, dass Finanzkrisen eben nicht von Staaten ausgelöst werden, sondern die Folge sind von zu hoher privater Verschuldung.
Historisch gesehen haben Risiken für die Finanzstabilität typischerweise ihren Ursprung im privaten Sektor und nicht im öffentlichen Sektor. Diese Feststellung steht im Einklang mit den Ereignissen des Jahres 2008. Mit Ausnahme der gefährlich hohen Staatsverschuldung in Griechenland hatten die meisten anderen entwickelten Länder von vornherein keine offensichtlichen Probleme mit der Staatsverschuldung. Im Nachhinein können die verheerenden Auswirkungen der Finanzkrise und der Rezession durch sinkende Einnahmen und steigende konjunkturelle Ausgaben verheerende Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen haben.
Eine durch die Krise erhöhte staatliche Schuldenlast wirkt dann wiederum negativ auf die Wirtschaft.
Die Übernahme hoher Staatsschulden kann den Aufschwung enorm bremsen, insbesondere wenn dies mit einem beträchtlichen privaten Kreditüberhang einhergeht. Wenn ein Kreditboom im Privatsektor nachlässt, erweisen sich hohe Staatsschulden, also ca. 100% des Bruttoinlandsprodukts, als sehr problematisch. Die Produktion bleibt viele Jahre lang stark rückläufig und liegt selbst im fünften Jahr weit unter dem vorherigen Höchststand.
Das Ganze ist exakt genau das, was wir in den Jahren nach 2009 erlebt haben. Allen Bemühungen zum Trotz gab es keine richtig positive Entwicklung der Wirtschaft. Dabei erging es Deutschland noch besser als in anderen Staaten. Zum einen, weil die Schulden hier nicht so hoch sind, sowohl privat wie auch vom Staat. Und zum anderen, weil wir natürlich von den Rettungsprogrammen für die anderen indirekt auch profitiert haben. Stichwort tiefe Zinsen und schwacher Euro. Die Autoren warnen davor, eine zu hohe Staatsverschuldung zu haben, weil man sich damit Spielraum nimmt für den Fall künftiger Krisen. Leider jedoch konnten oder wollten die Staaten nach 2009 ihre Schulden nicht senken, sondern sie erhöhten sie immer weiter. Auf 90% des Bruttoinlandsproduktes im Jahre 2019. Die 90% sind hier die Zahl der Industrieländer. Im gleichen Zeitraum übrigens reduzierte sich die Verschuldung der privaten Haushalte, während die der Unternehmen praktisch unverändert blieb. Und dann kam Corona.
A major shock to our economies.
We have ways of getting money out pretty quickly and very accurately.
$6.2 trillion. I've never signed anything with a T on it.
A new recovery instrument called Next Generation EU, worth 750 billion euro.
Eine Antwort auf die größte Krise seit Bestehen der Europäischen Union in Form des Wiederaufbaufonds.
A pivotal moment in Europe's journey.
Les conclusions sont véritablement historiques.
Die Staatsverschuldung stieg daraufhin im Jahr 2020 für die in der IWF Schuldendatenbank enthaltenen Staaten auf über 100% des Bruttoinlandsproduktes. Danach ging es, vor allem dank der Inflation, relativ zum Bruttoinlandsprodukt wieder etwas zurück. Trotzdem müssen wir feststellen, dass die Staatsschulden in den letzten Jahren nachhaltig gestiegen sind. Nicht in Deutschland. In Deutschland ist die Verschuldung ungefähr auf demselben Niveau wie vor 20 Jahren. Im Jahr 2000 war der deutsche Staat mit 59,3% vom Bruttoinlandsprodukt verschuldet, im Jahre 2008 mit 65% und heute sind es 66,5%. Also faktisch keine Änderung. In anderen Staaten ging es richtig bergan. Japan ist bekannt. Gegenüber dem Jahr 2008 ist dort die Verschuldung immerhin um 80 Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt gestiegen auf nun über 260%. Auch in Italien ging es nach oben mit 38% und natürlich auch in Griechenland mit 67 Prozentpunkten. Das jeweils immer im Vergleich zum Jahre 2008. Ein ganz besonderer Problemfall ist Frankreich. Noch im Jahr 2000 hatte der französische Staat weniger Schulden als Deutschland. 2008 waren Deutschland und Frankreich praktisch auf demselben Niveau. 2019 hatte Frankreich schon 40 Prozentpunkte mehr Schulden als Deutschland. Das ist ein dramatischer Anstieg und dieser Anstieg hat sich fortgesetzt und heute haben die Franzosen immerhin über 45 Prozentpunkte mehr Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt als wir Deutschen. Und genau deshalb ist es auch nicht überraschend, dass Frankreich immer wieder darauf drängt, doch endlich das EU-Budget zu erhöhen, eine Schuldenunion einzuführen, um auf diese Art und Weise natürlich die eigenen Probleme zu lösen. Und es wird immer schlimmer, wie die Financial Times kürzlich berichtete.
Das französische Defizit belief sich im vergangenen Jahr auf 5,5% des BIP und lag damit unter der Prognose von 4,9%. Defizite sind zwar typisch für ein Land, das seinen Haushalt seit Jahrzehnten nicht ausgeglichen hat, aber ein unvorhergesehenes Defizit von 21 Milliarden Euro an Steuereinnahmen führt dazu, dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone auf einem verschlechterten Defizit- und Schuldenkurs befindet. Nur Italien und Griechenland befinden sich in einer schlechteren Lage. Die Ratingagentur Moody's stellt fest, dass das französische Ziel, das Defizit bis 2027 auf unter 3% zu senken, unwahrscheinlich sei.
Deshalb blickte die französische Regierung am vergangenen Freitag auch mit einiger Anspannung nach New York. Dort wollten die beiden Ratingagenturen Fitch und Moody's bekannt geben, wie sie denn die französischen Staatsschulden in Zukunft einschätzen.
L'info. juste.
Les agences de notation Fitch et Moody's ont laissé un changement.
Die französische Politik ist dann aber doch noch mit einem blauen Auge davongekommen. Beide Ratingagenturen haben beschlossen, das Rating vorerst nicht zu ändern. Nun bleibt abzuwarten, wie die Ratingagentur Standard & Poor's sich Ende Mai entscheidet. Denn auch diese hat angekündigt, dass man das Rating Frankreichs überprüfen möchte. So oder so können wir festhalten, dass alle Indikatoren dafür sprechen, dass die Entwicklung der Staatsschulden der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone außer Kontrolle zu geraten droht. Die Financial Times zitierte dazu einen französischen Ökonomen.
Frankreich hat zwei Probleme, eine negative Handelsbilanz und hohe Staatsdefizite. Aber dank seiner tugendhaften EU-Nachbarn profitieren wir normalerweise von günstigen Konditionen bei der Kreditaufnahme, sagte Philippe Dessertine, der auf öffentliche Finanzen spezialisierte Ökonom an der Paris-Sorbonne Business School. Aber jetzt hätten steigende Zinsen und verlangsamtes Wachstum die Risiken dieses kaputten Modells gezeigt und alle seien in Panik geraten. Und er fügte hinzu, aber wir hätten schon längst in Panik geraten sollen.
Mit tugendhaft sind übrigens wir gemeint. Die Niederlande, aber natürlich vor allem Deutschland. Und wie massiv die französischen Probleme sind, zeigen auch diese Zahlen.
Das Finanzministerium bereitet einen kleineren Haushalt für 2025 vor, der Kürzungen in Höhe von mindestens 20 Milliarden Euro vorsieht, um das prognostizierte geringere Wachstum auszugleichen. Das ist immer noch weniger als die Forderung des nationalen Rechnungsprüfers. Er hatte gewarnt, dass Frankreich im nächsten Jahr Ausgabenkürzungen in Höhe von 50 Milliarden Euro benötigen würde, um sein Defizitziel von 3% des BIP bis 2027 zu erreichen. Experten sagen, dass es keine einfachen Lösungen gibt und fordern eine gründliche Überprüfung der Funktionsweise öffentlicher Dienste wie Polizei, Gesundheitswesen und Bildung.
Logische Folge. Man möchte mehr EU-Schulden, mehr Umverteilung, aber auch mehr Druck auf die EZB, damit diese möglichst schnell die Zinsen senkt. Denn vergessen wir nicht, die Zinsen machen einen immer höheren Anteil an den Staatsausgaben aus. Und vor einem Jahr warnte der französische Finanzminister, dass die Kosten für die Bedienung der Schuldenlast Frankreichs bis 2027 mit über 70 Milliarden Euro die Ausgaben für Bildung, aber auch die Ausgaben für Verteidigung übersteigen werden.
Mesdames et messieurs les ministres, mesdames les premières ministres.
So verwundert es auch nicht, dass der französische Präsident Emmanuel Macron in seiner Rede zur Lage von Europa in der letzten Woche an der Sorbonne erneut ein größeres EU-Budget gefordert hat.
Notre avenir européen, mais par définition l'avenir de la France, ils sont indissociables.
Klartext, er hat mehr Geld gefordert, vor allem aus Deutschland. Er hat aber auch auf eine andere Rolle der EZB gedrängt. Natürlich nur mit den besten Absichten.
Es kann nicht sein, dass wir eine Geldpolitik verfolgen, die sich ausschließlich auf die Inflation konzentriert in einem Umfeld, in dem die Dekarbonisierung allein schon zu strukturellen Preissteigerungen führt. Wir müssen die Debatte darüber führen, wie in die Ziele der Europäischen Zentralbank mindestens ein Wachstumsziel, wenn nicht sogar ein Ziel für die Dekarbonisierung, auf jeden Fall aber ein Klimaziel integriert werden kann. Dies ist für unsere Volkswirtschaften absolut notwendig.
Der französische Präsident sieht also strukturelle Preissteigerungen, da würde ich sagen, hat er recht. Und deshalb zu sagen, lasst uns die Ziele über Bord werfen, lasst uns doch sagen, wir wollen lieber Wachstum, wir wollen lieber Dekarbonisierung und Klimaschutz als Preisstabilität, heißt nichts anderes als sorgt dafür, dass wir weniger Zinsen zahlen müssen, sorgt dafür, dass die Inflation unsere Schulden möglichst bald entwertet. Das ist die Aussage des französischen Präsidenten und das müssen wir durchaus ernst nehmen. Denn Frankreich ist nicht allein. Italien, Spanien, Portugal, viele Länder im Euroraum sind unter Druck. Und sie werden den Druck erhöhen auf die EZB, auf Inflation zu setzen und darauf sollten und müssen wir uns in Deutschland dringend einstellen. Doch nicht nur Frankreich und Co. sind ein Problem, auch die USA. Der Internationale Währungsfonds warnt in seinem sogenannten Fiscal Monitor ausdrücklich. dass die massiven Haushaltsdefizite der USA die Inflation angeheizt haben und dass diese Defizite erhebliche Risiken nicht nur für die USA, sondern für die gesamte Weltwirtschaft darstellen. Der IWF erwartet für das nächste Jahr ein Haushaltsdefizit von 7,1% in den USA. Das ist mehr als das Dreifache des Durchschnitts von 2%, welches die anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften aufweisen. Letztes Jahr betrug das Defizit in den USA übrigens 8,8% des Bruttoinlandsproduktes. Das erklärt, weshalb die Wirtschaft so gut läuft, aber eben auch, warum die Inflation so hartnäckig ist. Die USA waren neben China, Großbritannien und Italien eines der vier Länder, bei denen der IWF ausdrücklich meinte, dass diese dringend politische Maßnahmen ergreifen müssen, um grundlegende Ungleichgewichte zwischen Ausgaben und Einnahmen anzugehen. Weshalb Frankreich in diesem Zusammenhang nicht genannt wurde, ist mir übrigens schleierhaft. Doch zurück zu den USA. Der Chefökonom des IWF, Pierre-Olivier Gourinchat, sagte, die Haushaltslage der USA sei besonders besorgniserregend. Und er sagte auch, dass diese Defizite die Versuche der US-Notenbank, die Inflation wieder auf ihr 2%-Ziel zurückzuführen, erschweren könnte. Besserung ist nicht in Sicht. Das Congressional Budget Office schätzt, dass die Schulden weiter deutlich schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung und schon im Jahr 2026 dürften allein die Zinsausgaben des Staates in den USA die Marke von 1.000 Milliarden US-Dollar erreichen. Das ist dann mehr, als man ausgibt für Verteidigung. Und damit zeichnet sich ein Kreislauf ab. Höhere Zinsen führen zu höheren Defiziten und diese höheren Defizite führen dann wieder zu höheren Zinsen. Das ist durchaus eine realistische Gefahr, außer, die Notenbank greift ein und bringt die Zinsen nach unten. Und genau darauf scheint nicht zuletzt das US-Finanzministerium zu hoffen, welches sich immer kurzfristiger finanziert. In Folge 191, Staat treibt Inflation, hatten wir den Stanford-Ökonomen John Cochrane zu Gast, der uns die Fiscal Theory of Inflation vorgestellt hat. Die Fiskaltheorie der Inflation blickt auf den Staat wie ein Unternehmen. Man analysiert die künftigen Einnahmen und Ausgaben.
Der Wert der Aktien und Anleihen ist der Wert des Unternehmens. Das ist die Kernerkenntnis von Corporate Finance. Diese Logik wenden wir auf die Staatsschulden an. Der Staat hat Verbindlichkeiten, die Aktien und Anleihen entsprechen. Und der Wert dieser Verbindlichkeiten muss dem Wert der Einnahmen des Staates, dem Überschuss der Steuer, abzüglich der Ausgaben, die er einnimmt, entsprechen. Und wenn der Überschuss nicht ausreicht, muss der Wert dieser Verbindlichkeiten sinken. Und die einzige Möglichkeit, dass die nominalen Staatsschulden an Wert verlieren, ist ein Anstieg des Preisniveaus. Genauso wie bei einer Aktie. Was passiert, wenn es keine Dividenden gibt? Der Wert der Aktie muss sinken. Die Anzahl der Aktien ändert sich nicht. Was sich ändert, ist der Preis pro Aktie. Das ist also die zentrale Idee der Finanztheorie des Preisniveaus.
Zinserhöhungen wirken demzufolge sogar inflationsverstärkend, weil sie die künftigen Defizite erhöhen. Also genau das, was wir gerade eben diskutiert haben.
Wenn die US-Notenbank die Zinsen um einen Prozentpunkt erhöhen will und wir eine Verschuldung von 100% des Bruttoinlandsproduktes haben, bedeutet das, dass die Zinskosten für die Schulden um 1% des BIP steigen. 250 Milliarden Dollar. Irgendwo muss das Geld herkommen. Können Sie sich vorstellen, dass Jay Powell zum Kongress geht und sagt, hey, alle zusammen, ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Schuldenlimit-Zeug. Übrigens, ich brauche eine weitere Zinserhöhung, sagen wir mal um 2%, was weitere 500 Milliarden US-Dollar an Steuern oder Ausgabenkürzungen bedeutet, weil sie mehr für die Zinsen ausgeben müssen.
Dies bedeutet, dass Zinserhöhungen eben nicht die Inflation bekämpfen.
Die Antwort ist, dass die Geldpolitik große Probleme damit hat, die Inflation zu senken. Wenn die Finanzpolitik keine Hilfe gibt, kann sie dies vorübergehend tun. Das Beste, was meine Modelle Ihnen sagen können, ist, dass eine Erhöhung der Zinssätze ohne diese fiskalische Hilfe die Inflation vorübergehend senken, sie aber in der Zukunft erhöhen wird. Chris Sims nennt das auf eine Harke treten. Es schlägt auf dich zurück. Sicherlich führen die höheren Zinskosten zu mehr Inflation.
Das alles einfach deshalb, weil die höheren Zinsausgaben die Kreditwürdigkeit des Staates untergraben. Und genau deshalb werden die Staaten alles daran setzen, die Zinslast zu senken. Über ihre Notenbanken. Man spricht von fiskalischer Dominanz. Drei französische Ökonomen haben zu dem Thema ein Modell entwickelt und in einem kurzen Aufsatz mit dem Titel Large Public Debts Need Not Imply Fiscal Dominance zusammengefasst. Übrigens, diese Studie ist, wie auch die bereits zuvor zitierte Studie, natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe verlinkt. Die Autoren erinnern an den starken Anstieg der Schulden, die hier als die gemeinsamen Verbindlichkeiten von Staat und Notenbank definiert werden.
Seit 2008 hat der öffentliche Sektor ein beispielloses Ausmaß an Verbindlichkeiten ausgegeben. Entweder in Form von Staatsschulden, die ausstehenden Schulden entsprechen 125% des BIP in den USA und 100% im Euroraum. Oder in Form von Zentralbankreserven, die auf mehr als 30% des BIP bei der Fed und auf 60% bei der EZB gestiegen sind. Eine hohe Staatsverschuldung kann die Zentralbanken daran hindern, Preisstabilität zu erreichen. Anhaltend niedrige Realzinsen und Inflation haben bisher viele Beobachter dazu veranlasst, ein solches Inflationsrisiko als fiskalisches Phänomen herunterzuspielen.
Das war im Jahre 2021. Heute wissen wir, dass die Schulden deutlich gestiegen sind und vor allem auch die Zinsen auf diesen Schulden. Genau dies haben die Autoren bereits damals zumindest als Risiko gesehen.
Der jüngste Anstieg der Inflation sowie die angespannten öffentlichen Finanzen haben jedoch Bedenken geweckt, dass die fiskalische Dominanz immer wahrscheinlicher wird. Eine Reihe von Beobachtern macht sich Sorgen über die Fähigkeit der Zentralbanken, bei Bedarf die Zinssätze anzuheben oder die Zentralbankreserven zu reduzieren, um den Preisstabilitätsteil ihrer Mandate zu erfüllen. Solche Bedenken verdeutlichen die Gefahr eines Wechsels von einer monetären Dominanz, bei der die Zentralbank bei der Erfüllung ihres Preisstabilitätsziels keinem fiskalischen Hindernis gegenübersteht, zu einer fiskalischen Dominanz, bei der die Inflation durch die Solvenzbeschränkung der Staaten bestimmt wird. Mit dieser Verlagerung hin zur fiskalischen Dominanz könnte die Inflation, die derzeit als vorübergehend gilt, durchaus anhaltender werden.
Und wenn wir nun auf die Ankündigungen achten, die Zinsen trotz nicht endgültig überwundener Inflation zu senken, könnte man genau diese Sorge haben. Im Kern sehen die Autoren es als Chicken Game an, als Feiglingsspiel zwischen der Notenbank und dem Staat. Wie dieses ausgeht, hängt von vier Faktoren ab. Faktor 1. Die Nettostaatsverbindlichkeiten sind der entscheidende Faktor für die Entwicklung der Wirtschaft.
Die kritische Variable, die das aktuelle Preisniveau bestimmt, ist die Netto-Staatsverschuldung in den Händen des Privatsektors. Die Summe aus Zentralbankreserven und Staatsanleihen abzüglich derjenigen, die die Zentralbank hält. Abhängig von der Höhe der Netto-Staatsverschuldung im Vergleich zu den gesamten realen öffentlichen Ressourcen kann die Zentralbank ein Preisniveau festlegen, das ihrem Ziel entspricht, monetäre Dominanz. Ihr Preisniveau erhöhen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, fiskalische Dominanz. Oder wenn die Nettostaatsverschuldung zu groß ist, die Regierung zahlungsunfähig werden lassen.
Faktor 2. Fiskaldominanz herrscht dann vor, wenn die Fiskalbehörde ihre Fiskalkapazität erschöpft hat.
Solange die Finanzbehörde über eine gewisse finanzielle Kapazität verfügt, kann die Zentralbank sich weigern, die Schulden wegzuinflationieren und die Finanzbehörde drängen, einen Primärüberschuss anzustreben, um die öffentlichen Nettoverbindlichkeiten zurückzuzahlen. Fiskalische Dominanz liegt also erst dann vor, wenn der Staat seine Fiskalkapazität erschöpft hat, sodass er keine zusätzlichen Einnahmen aufbringen oder Ausgaben kürzen kann.
Faktor 3. Fiskalische Dominanz kann aus einer bewussten fiskalischen Maßnahme zur Überschwemmung des Marktes für Staatsanleihen resultieren.
Der Staat könnte beschließen, große Defizite zu machen und den Anleihenmarkt zu überschwemmen, um die Zentralbank in Zukunft zum Handeln zu zwingen. Eine solche Entscheidung ergibt sich aus dem Vergleich der fiskalischen Gewinne aus fiskalischer Dominanz mit den Kosten, die mit einer Verzerrung der Fiskalpolitik zur Erschöpfung künftiger fiskalischer Kapazitäten verbunden sind. In unserem Modell sind diese letztgenannten Kosten auf die ineffiziente Verteilung öffentlicher Ausgaben im Lauf der Zeit zurückzuführen, beispielsweise aufgrund überhöhter Realzinsen.
Übersetzt heißt das Folgendes: Wenn steigende Zinskosten das Budget übermäßig belasten und den Spielraum der Politik übermäßig einschränken, ist der Anreiz hoch, fiskalische Dominanz zu erzwingen. Damit kommen wir zum Faktor 4. Die Finanzbehörde bevorzugt nicht immer die fiskalische Dominanz.
Wenn die Kosten größer sind als die fiskalischen Gewinne aus fiskalischer Dominanz, überwiegt die monetäre Dominanz, da es für den Staat besser ist, die Emission von Schulden einzuschränken. Dies geschieht, wenn die anfänglichen öffentlichen Verbindlichkeiten gering sind, wenn die Zinssätze sehr empfindlich auf die Emission von Staatsschulden reagieren, wenn die zukünftige Finanzkapazität groß ist und wenn die Finanzbehörde langfristig denkt.
Diese Aussage, denke ich, trifft eingeschränkt wohl noch auf Deutschland zu. Könnte denn die Zentralbank mit eigenem Handeln verhindern, dass fiskalische Dominanz Realität wird? Die Autoren denken ja, weisen aber zunächst darauf hin, dass Quantitative Easing, also der Aufkauf von Wertpapieren, wie er seit 2009 erfolgt ist, genau das Gegenteil bewirkt.
Quantitative Easing ist kein wirksames Instrument zur Vermeidung fiskalischer Dominanz. Jeder Kauf privater Vermögenswerte durch die Währungsbehörde erhöht die öffentlichen Nettoverbindlichkeiten und damit die fiskalischen Gewinne aus der fiskalischen Dominanz. Sofern keine anderen Überlegungen vorliegen, sollte die Zentralbank daher die Ausgabe von Reserven begrenzen, um das Risiko einer fiskalischen Dominanz zu verringern. Der Kauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank ändert nichts an den fiskalischen Anreizen, den Anleihenmarkt zu überschwemmen. Die Rücklagen, die diese Käufe finanzieren, lassen die Netto-Staatsverbindlichkeiten unverändert. Die Zentralbank ist möglicherweise besser dran, eine vorbeugende Inflation herbeizuführen. Durch die Erhöhung der aktuellen Inflation verringert die Zentralbank den realen Wert früherer Verbindlichkeiten und erhöht so die Fiskalkapazität. Eine solche größere Fiskalkapazität reduziert die Anreize für die Regierung, eine fiskalische Dominanz auszuüben.
Aus Angst davor, dass es zu fiskalischer Dominanz und damit Inflation kommt, soll also freiwillige Inflation die erzwungene Inflation verhindern. Naja, überzeugt mich nicht ganz. Ich denke, wir befinden uns schon in der fiskalischen Dominanz. Und deshalb glaube ich, es lohnt, das Thema jetzt zu vertiefen. Genau das mache ich jetzt mit einem der Autoren, mit Guillaume Plantin. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Guillaume Plantin komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es das Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Guillaume Plantin.
Guillaume Plantin lehrt Wirtschaftswissenschaften am Pariser Institut für politische Studien, auch bekannt als Sciences Po. Er forscht zu den Determinanten der Finanzstabilität und zur Geldpolitik. Seine Arbeiten werden im American Economic Review, im Journal of Finance, im Review of Financial Studies, im Review of Economic Studies und in anderen Fachzeitschriften sowie in einer Reihe praxisorientierter Fachzeitschriften veröffentlicht. Im Jahr 2015 belegte sein Artikel Shadow Banking Banking and Bank Capital Regulation den zweiten Platz beim Best Paper Award der Review of Financial Studies. Außerdem hat er bisher zwei Bücher veröffentlicht, Risk Theory and Reinsurance und When Insurers Go Bust, an Economic Analysis of the Rile and Design of Prudential Regulation. Für sein Projekt Risk Incentives in Financial Institutions and Financial Instability erhielt er Ende 2010 einen renommierten Starting Grant des European Research Councils.
Wie immer bei englischsprachigen Interviews folgt nun eine Auswahl der Highlights aus dem Gespräch. Und Sie können das ganze Gespräch am Ende dieses Podcasts im Original hören. Zuerst habe ich gefragt, weshalb er sich überhaupt Sorgen um die Verschuldung von Staaten macht. Schließlich würden doch viele namhafte Ökonomen wie Olivier Blanchard sagen, dass die Staatsschulden kein Problem seien. Für Plantin kommt es vor allem auf die Differenz zwischen dem Zinssatz auf der Staatsschuld und der Wachstumsrate der Wirtschaft an.
Since 2008, basically, we've had many bad shocks and the response in many jurisdictions has been to increase the public debt. And the proponents of this policy said, yeah, but that's a smart thing to do because interest rates on this debt are much lower than growth rates, even though the return on capital overall can be pretty high.
Seit 2008 haben wir viele schlimme Erschütterungen erlebt und die Reaktion vieler Länder hat darin bestanden, die Staatsverschuldung zu erhöhen. Die Befürworter dieser Politik sagen, das ist eine kluge Sache, denn die Zinssätze sind viel niedriger als die Wachstumsraten, auch wenn die Kapitalrendite ziemlich hoch sein kann. Denn die Zinsen auf der Staatsverschuldung sind ziemlich niedrig, weil die Investoren nach sicheren Vermögenswerten streben. Daher ist es eine gute Idee, öffentliche und private Schulden zu machen. Es ist ein guter Zeitpunkt, eine Menge Schulden mit sehr langen Laufzeiten zu emittieren, denn wir erwarten eine Wachstumsrate, die über dem Zinssatz liegt. Wie auch bei Unternehmen wäre es mit den freien Cashflows ein leichtes, die Schulden zurückzuzahlen. Deshalb ist insbesondere die Staatsverschuldung stark gestiegen. Entscheidend ist die Differenz zwischen der Wachstumsrate und dem Zinssatz für Staatsschulden. Um die Schulden zurückzuzahlen, muss die Differenz, der Spread, über einen längeren Zeitraum groß sein.
The spread between the growth rate and the interest rate on public debt to help repay the debt, then the spread needs to be large for a fairly long time.
Das Problem kommt natürlich, wenn es entweder kein Wachstum gibt oder aber die Zinsen steigen.
The government as a whole is subject to a budget constraint, including an intertemporal one. And if you have a lot of debt, really old taxes, something has to give. Either you default on your debt, or you raise your taxes, or you let inflation, or you lose control of inflation. There are several concrete.
Die Regierung unterliegt einer Budgetbeschränkung, vielleicht auch nur einer vorübergehenden. Sie bedienen entweder ihre Schulden nicht, oder sie erhöhen die Steuern, oder sie lassen Inflation zu, oder sie verlieren die Kontrolle über die Inflation. Es gibt mehrere konkrete Mechanismen, auf die es ankommen kann. Es ist ein wenig überraschend gewesen, dass es nach der großen Finanzkrise keine Inflation gegeben hat. Ganz im Gegenteil, in der Eurozone und in den USA konnten wir das Inflationsziel kaum erreichen. Der Anstieg der Inflation nach Corona war ein wenig überraschend, auch wenn es unterschiedliche Erklärungen dafür gibt. Ich würde sagen, dass es sich um eine Niederlage des Teams Inflation ist vorübergehend gegenüber dem Team Inflation kommt dauerhaft zurück handelt. Denn ja, wir kehren zur normalen Inflation zurück. Es waren dafür beispiellose Maßnahmen der Zentralbanken erforderlich. Und angesichts der steigenden Inflation sind die Realzinsen zwar niedrig geblieben, weil die Inflation hoch war, aber wir tendieren zu Realzinsen, die steigen bestenfalls auf Wachstumsniveau, vielleicht auch höher. Müssen wir uns darüber keine Sorgen machen? Doch.
Now was the time to issue a lot of long debt, because people are willing to buy it. This view has been revisited a bit. So I think that's how things.
Für Plantin sind dabei Staatsschulden die Schulden des Staates, die der Privatsektor hält, zuzüglich der Verbindlichkeiten der Notenbank, also die Zentralbankreserven, die das Bankensystem hält.
Der beste Maßstab für die Staatsverschuldung, auf den es ankommt, sind die öffentlichen Nettoverbindlichkeiten, die sich in Händen des Privatsektors befinden, in Form von Zentralbankreserven oder von Staatsanleihen.
Ich habe ihn dann gefragt, weshalb er die verdeckten Verbindlichkeiten der Staaten nicht mit einrechnet. Er begründet dies mit der anderen Wahrnehmung dieser Verbindlichkeiten in der Öffentlichkeit. Würde der Staat entsprechende Versprechen kassieren, würde man das nicht als Zahlungsunfähigkeit wahrnehmen, sondern eher als unbequeme oder aber erforderliche Reform.
Es ist etwas subtil. Wenn man ein explizites, einfaches und klares Versprechen gibt, können die Leute erkennen, ob man seinen Verpflichtungen nachkommt oder nicht. Man kann immer sagen, wie in Frankreich, dass wir ab sofort bis zum 64. Lebensjahr arbeiten. Das ist eigentlich eine gute Sozialreform, denn es macht das ganze System robuster. Es ist einfacher, die Nichteinhaltung eines Versprechens zu verkleiden. Das ist nicht explizit, es ist vage. Eine gute politische Entscheidung, die nicht an frühere Zusagen gebunden war. Wenn Sie umgekehrt versprechen, Ihre Anleihe zurückzuzahlen und Sie die Anleihe nicht zurückzahlen, können Sie das nicht erklären.
Ich denke, da ist was dran. Es ist leichter, auf inoffiziellen Schulden pleite zu machen, als auf offiziellen. Das bedeutet aber auch, dass Plantin kein Anhänger der Modern Monetary Theory ist, denn diese würde ja in Staatsschulden gar kein Problem sehen.
So I agree with the premises that the government earns income by forcing people to pay their.
Ich stimme der Prämisse zu, dass die Regierung daran verdient, dass Menschen gezwungen werden, ihre Steuern in der Währung zu zahlen, die die Regierung ausgibt. Das trägt maßgeblich dazu bei, das Preisniveau und den Wert einer Währung zu bestimmen. Wo ich der Analyse der Modern Monetary Theory nicht folge, ist, dass ich nicht verstehe, warum es nicht irgendwann hyperinflationär sein wird, wenn man einfach nur Geld ausgibt. Sie können kein Schneeballsystem aus den staatlichen Schulden machen, ohne die Preisgestaltung zu beeinflussen. Für mich ist die Modern Monetary Theory eine buchhalterische Gleichung, aber es ist nicht modern. Es war schon immer wahr und es ist keine Theorie, es ist nur Buchhaltung.
Plantin ist hier auf derselben Linie wie John Cochrane, den ich vorhin bereits zitiert habe. Plantin weist darauf hin, dass letztlich zwei Abteilungen des Staates je nach Lage das Sagen haben bezüglich der Wirtschaftspolitik.
What's interesting is that you have several branches of government, one of them being supposedly independent, in charge of BEP and TAM, right?
The fiscal authority. Interessant ist, dass es mehrere Regierungszweige gibt, von denen einer angeblich unabhängig ist und für das Preisniveau zuständig ist. Und dann gibt es die Finanzbehörden, die für die Finanzierung des Staates zuständig sind. Eine Budgetbeschränkung, aber zwei Abteilungen, die dafür sorgen müssen, dass alles zusammenpasst. John Cochrane würde sagen, dass die Währungsbehörde grundsätzlich folgen muss, wenn die Finanzbehörde entscheidet. Die Notenbank hat also keine Wahl. Es ist wie ein Spiel. Wenn das Spiel in die andere Richtung geht, sagt die Währungsbehörde, es geht nur um das Preisniveau, dann müssen eben die Steuern höher ausfallen. Das wäre monetäre Dominanz. In der Volkswirtschaftslehre wird davon ausgegangen, dass fiskalische oder monetäre Dominanzregime typischerweise exogen bedingt sind. Es gibt Studien mit interessanten quantitativen Ergebnissen, die erklären, wie es zu einem Wechsel von der fiskalischen zur monetären Dominanz kommt. Was wir in unserer Arbeit versuchen, ist zu verstehen, welche Waffen die einzelnen Spieler, die Zentralbank und die Regierung haben und wie sie vorgehen. Es gibt immer noch die Gemeinsamkeit, dass wir davon ausgehen, dass alle Komponenten des Staatshaushaltes zur Bestimmung des Preisniveaus beitragen. Was wir aber nicht gemeinsam haben, ist, wie John Cochrane es sagt, dass die Finanzbehörde immer das Sagen hat.
What we have in common is that we think that all the components of the government's budget contribute to the determination of the price level. What we don't have in common is that John says the fiscal authority is first mover, always and everywhere, and we're saying, well, let's write a game and let them play and see who wins.
Offensichtlich musste ich Plantin fragen, wie denn in diesem Zusammenhang die Eurozone betrachtet. Auf der einen Seite Deutschland, welches schon bei 70% Schulden relativ zum BIP alles daran setzt, diese Schulden zu reduzieren, und auf der anderen Seite Frankreich, welches hochverschuldet ist und seit Jahrzehnten keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorgelegt hat. Haben wir da nicht schon fiskalische Dominanz allein wegen der Schulden Frankreichs? Und wenn die EZB faktisch auf Inflation setzen muss, sollten dann die sparsamen Länder wie Deutschland und die Niederlande aufhören zu sparen?
When we think of fiscal dominance, we implicitly assume that the Fed will never let the US.
Wenn wir an fiskalische Dominanz denken, gehen wir implizit davon aus, dass die Fed niemals zulassen wird, dass die US-Regierung zahlungsunfähig wird. Das haben wir auch in Großbritannien gesehen bei der Mini-Budget-Krise. Obwohl die Bank of England dabei ist, ihre Bilanz und Politik zu normalisieren, Es kam zu einer massiven Liquiditätsunterstützung, als die Staatsanleihen nach der Mini-Budget-Ankündigung fielen. In der Eurozone gab es den berühmten Whatever-it-takes-Satz. Ich vermute, dass Frankreich sich für viel zu bedeutsam hält, um in der Eurozone bankrott zu gehen. Und das ist es wahrscheinlich auch. Wenn Sie es mit mehreren Staaten zu tun haben, haben Sie mehrere Möglichkeiten, einen Zahlungsausfall zu vermeiden. Man kann einfach Inflation in der Eurozone zulassen, obwohl wir wissen, dass einige Länder eine stärkere Inflation verzeichnen als andere. Sie können auch versuchen, die Verluste zwischen den Ländern umzuverteilen. Das kann bis zu einem gewissen Grad durch den Kauf von Anleihen erreicht werden. Dies hilft einigen staatlichen Emittenten. Aber das ist natürlich äußerst gefährlich, weil es nicht das Mandat der EZB ist. Es wird deutlich, dass die Zentralbank im Grunde die einzige europäische Finanzbehörde ist. Um es ganz klar auszudrücken, die EZB wird zu einer nicht gewählten Finanzbehörde, die entscheidet, wie viel Deutschland für Spanien zahlen soll oder umgekehrt. Ich weiß nicht, wie lange es gut gehen kann.
To put it bluntly, the ECB becomes an unelected fiscal authority that decides on how much Germany should pay for Spain or vice versa. I don't know how long it can hold.
Aber was wäre, wenn Deutschland jetzt sagt, wir machen auch Schulden. Wir gehen auch in Richtung 150%. Das wäre wohl inflationär, mein Plantin, wobei er nachvollziehen kann, dass man so denkt. Denn warum sollte Deutschland so handeln, also sparsam bleiben, wenn die Inflation letztlich ja auch die deutschen Schulden entwerten würde? Für Plantin ist es eben ein Game of Chicken, ein Feigheitsspiel. So nach dem Motto, beide rasen aufeinander los und wer ausweicht, hat verloren.
The way I view the situation is more, it's a game of chicken between the north and the south. So let's say France, Italy, etc. I'm very, you know, I'm simplifying things.
Meiner Meinung nach ist die Situation eher ein Chicken Game zwischen dem Norden und dem Süden, also Frankreich und Italien. Der Süden sagt zum Norden, nun, ihr hasst die Inflation, weil ihr in der Geschichte viel darunter gelitten habt, ist uns egal. Wir hatten immer eine hohe Inflation. Wir wissen, wie man damit umgeht. Wir werden also riesige Mengen an Schulden aufnehmen. Aber weil ihr die Inflation so sehr hasst, werdet ihr uns das tun lassen und selber keine Schulden machen, damit es keine Inflation gibt. Statt über das Preisniveau das Problem zu lösen, muss der Norden sparsam sein, während der Süden Schulden macht.
Persönlich muss ich sagen, dass mir das nicht gefällt, weil wir ja damit für andere bezahlen, indirekt oder aber direkt über Transfers. Jetzt haben Plantin und ich zwar ausführlich über fiskalische Dominanz gesprochen, aber noch nicht den Fall Japan diskutiert. Denn dort haben wir doch hohe Schulden des Staates und eben doch keine Inflation. Im Gegenteil. Plantin hat aber auch für Japan eine Erklärung.
Japan still has a lot of fiscal capacity. Right, there are lots of taxes, like sales taxes, etc. They're extremely low compared with other developed economies. So they have a lot of margin. So if you want,
Japan verfügt immer noch über große Haushaltskapazitäten. Es gibt viele Steuern, wie zum Beispiel die Umsatzsteuer, die im Vergleich zu anderen entwickelten Volkswirtschaften extrem niedrig ist. Die japanische Finanzbehörde könnte die Steuern erhöhen, wenn die Gefahr eines Zahlungsausfalls bestünde. Das ist das Erste. Und die zweite Sache ist, dass es auch eine Form der finanziellen Repression in dem Sinne gibt, dass sehr viele wichtige institutionelle Anleger keine Wahl haben und Staatsschulden halten müssen. Ich denke, diese Kombination aus fiskalischem Spielraum und finanzieller Repression erklärt sehr gut, warum die Staatsschuld in Japan nicht inflationär ist, was sehr beeindruckend ist.
Financial repression explains very well why the very impressive debt levels in Japan have not been inflationary.
Plantin hat sich dann noch zu dem Mysterium der Inflation geäußert, wo er glaubt, dass die Ursachen von Inflation oder eben keiner Inflation letztlich immer noch nicht vollständig erforscht sind. Mit Blick auf die Zinserhöhungen der Notenbanken zur Inflationsbekämpfung zeigte er sich überrascht, dass diese zu keinen größeren Unfällen im Finanzsystem geführt haben.
To be honest, I'm a bit surprised that the interest rate hikes of the previous years, I mean, there's been SVB, but have done so little damage, I expected worse. I hope it's over. I think it's probably because people have taken very
long. Ja, um ehrlich zu sein, ich bin etwas überrascht, dass die Zinserhöhungen des Vorjahres zu keinen größeren Schäden geführt haben, wenn man mal von der Silicon Valley Bank absieht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich alle langfristig finanziert haben. Ehrlich gesagt halte ich die Situation in Frankreich für sehr besorgniserregend. Ich denke, die Lehren aus der Fachliteratur sind, dass wir die fiskalischen Grenzen und fiskalischen Regeln, die wir erreichen müssen, ernster nehmen sollten. Ich denke, sie sind immer relevant. Das mag zu restriktiv erscheinen, wenn die Zinssätze sehr niedrig sind und jeder Staatsschulden will. Aber ich denke, dass sehr glaubwürdige Haushaltsregeln, fiskalpolitisches Engagement und formal unabhängige Zentralbanken gut sind.
Of course, they're hard to design because they depend on the context. They might seem too tight when the interest rates are very low and everybody wants public debt. But I think very without credible fiscal rules, fiscal commitment, formally independent central banks are not independent.
Ich habe Plantin damit Blick auf Frankreich gefragt, weshalb so skeptisch ist. Und seine Antwort sollte uns alle sehr besorgt machen.
Wir haben keine fiskalpolitisch verantwortliche Partei mehr. Wir haben nur Parteien, die das Defizit erhöhen wollen und sich einfach nicht darüber einig sind, wie das geht. Die einen wollen die Steuern senken, die anderen wollen die Ausgaben erhöhen. Es ist wie bei den Demokraten und Republikanern. Wenn sich alle Parteien einig sind, wird das Defizit explodieren. Sie sind sich nur nicht einig darüber, wie. Ich glaube nicht, dass das für die Entwicklung der öffentlichen Finanzen sehr gut klingt. Das ist es, was mir ein wenig Sorgen bereitet.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.
Soweit ein paar Auszüge aus meinem Gespräch mit Guillaume Plantin. Wie gesagt, gleich am Ende des Podcasts in voller Länge im Original. Halten wir es fest. Wir haben es erneut gehört. Die Wahl in der Eurozone ist die Wahl zwischen Transfers oder höherer Inflation. Letztlich können die hochverschuldeten Staaten Italien und Frankreich, die sparsamen Staaten wie die Niederlande und Deutschland vor die Wahl stellen. Höhere Inflation oder mehr Transfers? Für deutsche Politiker, und das ist meine große Sorge, dürfte die Versuchung groß sein, weiterer EU-Verschuldung und versteckter Hilfe für die hochverschuldeten Staaten zuzustimmen. Vor allem dann, wenn es damit auch gelingt, über den Umweg über Brüssel die eigene Schuldenbremse zu umgehen. Doch würde man diesen Weg gehen, würde man damit auch nur einige Jahre Zeit kaufen. Spätestens dann, wenn Renten, Pensionen und Gesundheitskosten die Budgets der Staaten der Europäischen Union immer mehr belasten, spätestens dann dürfte auch für die EZB nur noch ein Ziel relevant sein, die Solvenz der Staaten zu sichern. Das erinnert uns erneut daran, dass der Euro viel mehr mit der Lira gemein hat als mit der ehemaligen deutschen Mark. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir uns alle darauf einstellen. Einstellen auf das Umfeld hoher Inflation und eines schwachen Euros. Blicken wir einfach nach Italien in den 80er und 90er Jahren, dann wissen wir, was auf uns zukommt. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter. Und jetzt das ganze Interview im Original.
BTO, Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
Dear Professor Plantin, a very warm welcome to our podcast. It's a great honor having you here.
Thank you very much for having me here.
Professor Plantin, you wrote a paper with two colleagues on large public debts need not imply fiscal dominance, which basically also could be translated in my words that if debts are too high, we get fiscal dominance. So before we get started, why do you look into public debt? You know, because if you think about Professor Blanchard, for example, your colleague, he said, well, you know, we should not worry about public debt. There's no issue at all. Interest rates are low. Okay, interest rates have come up, but it's not an issue. So why do you think public debt matters?
Well, I think, as is very well known, the main driver of the long-term sustainability of public debt, holding fixed for simplicity the path of primary surpluses of the government, is the difference between the interest rate on that debt and the growth rate of the economy. And the reason people like Olivier Blanchard, who's always sometimes, I gather that he has changed his mind a little bit at some points, and rightly so, I think. The reason many observers, including myself, thought that the massive expansions of not only public debt, all public liabilities, central bank reserves and public debt since 2008, basically, we've had many bad shocks, and the response in many jurisdictions has been to increase the public debt. And the proponents of this policy said, yeah, but that's a smart thing to do because interest rates on this debt are much lower than growth rates, even though the return on capital overall can be pretty high, higher than growth rates. The return on public debt, and there are several reasons, explanations for that, are pretty low. People are scrambling for safe assets. They're willing to pay big convenience fees on that, nominally safe assets. So it's a good idea to issue a lot of debt. It's a good idea to make public debt, and private too, actually. Corporations have done the same thing before COVID. It's a good time to issue a lot of debt very long, because given the rate that we lock in and the growth rate that we expect of the economy, this rate will repay itself. This debt will, in the case of public debt, repay itself. And in the case of corporation, it will be easy with the free cash flows to repay that debt. And so that's why that public debt in particular has grown a lot. Of course, one question is, if you really want the spread between the growth rate and the interest rate on public debt to help repay the debt, then the spread needs to be large for a fairly long time. So there are many, and there still are, although fewer, but there were many believers in secular stagnation, saying the rates will remain very low, below growth rate for a very long time, because we are not as smart as we used to be, because all our innovations are disappointing. I'm a little bit ironic because I don't think anybody really has a clue of what the value of R minus G will be in 20, 30 years. I mean, we can all make the best educated guesses, but it's very risky to bet the future of public debt on R minus G remaining low for a very long time. So that's the reason people were not worried. The people that were most worried are the people, I think you've interviewed some of them, who take very seriously fiscal and monetary interactions. And the old idea pioneered by Sargent and Wallace that the determination of the price level cannot be understood as determined by the central bank in isolation, even if the central bank is independent, whether you want it done or not, it's arithmetic. The government as a whole is subject to a budget constraint, including an intertemporal one. And if you have a lot of debt, very old taxes, something has to give. Either you default on your debt, or you raise your taxes, or you let inflation, or you lose control of inflation. There are several concrete mechanisms to which it can go, but that's what people were worried about. By the way, these people, many of them, including me, were a little surprised that following the great financial crisis, in the 7 to 8 years during the great financial crisis, there was no inflation, quite the contrary. We could barely in the Eurozone and in the US, we could barely the target. That was a little surprising, even though there are ways to understand that. But the post-COVID surge in inflation, I like to say the kind of the defeat of transitory team over permanent team, because yes, we're going back to normal inflation. I mean, we seem to be going back to normal inflation levels, even though that's my debate, but it took unprecedented action by central banks. With this inflation taking off, yeah, it's true that real rates have remained low because inflation was high, but we're trending toward real rates that get at best at the level of growth and maybe higher. This idea that we didn't have to worry about debt and that now was the time to issue a lot of long debt because people are willing to buy it, this view has been resisted a bit. So I think that's how things have evolved.
Yeah, but I found interesting is that you know, because, you know, it's I took a few notes and we have to wait to go step by step with it. So for you, public debt is the amount of debt held by the private sector plus the liabilities of the central bank, the reserves, basically.
Yeah, to me, the best measure to think about, in particular, fiscal and monetary interaction and debt dynamic, the best measure of the public debt that matters is the net public liabilities that are in the hands of the private sector, whether it's in the form of central bank reserves or whether it's in the form of directly holding treasuries.
First of all, I would ask you, what do you think about the hidden liabilities of governments? So you sit in Paris, I sit in Berlin. We all know there are huge promises made for future pensions, healthcare, whatever. No one has made any savings for. So would you, in your paper, you don't mention it, but would you count this kind of debt also being relevant for your model? Or you say, no, it's only the official debt, which is relevant to our thinking?
Well, no, I mean, it's hard to, if you think that people are at least collectively more or less rational and understand when they buy public debt, it's hard to make the case that whether something is booked or not has an impact on people's behavior. Okay, so the only extent to which whether debt is official in some sense, like it's booked in some sense or not, matters is it can affect people's beliefs in the government's ability to default on it, right? There are implicit pension commitments, social security commitments in France, but there's no explicit promise that, you know, social security reimbursement or pension will remain at some level. There's political pressure for that. And so I think it's the ability to default that matters.
You say it's easier to default on social promises than on official debt. We're not giving, I would say, you know, now making the German view on France, and please forgive me for this, we might say, well, you know, defaulting on your promises for pensions in France, good luck with it, I would say.
I think it's a little, slightly more subtle than that, is that when you make an explicit, simple, clear promise, people can tell if you default or not, and you can be punished for defaulting. When you make no promise, it's not clear what default is, you know? You can always say, like in France, spring, you know, working until 64, that's actually a good social reform because that makes the whole system more robust and we do redistribution at the same time. It's easier to disguise default on a promise that's not explicit, that's vague, on some policy decision that was not bound by earlier commitments, than when you promise to repay a bond and you don't repay the bond, that you cannot explain.
That's clear. A second point for me would be, so you are clearly not in the camp of the people who believe in this modern monetary theory, because those people would say it doesn't matter, you know, the government can print the money all the time and therefore there's no issue. Or would you say, oh, no, Daniel, actually, MMT is actually fiscal dominance.
Yeah, I actually love the modern monetary theory. My only issues about it is that it's not modern and it's not a theory. It's writing the budget constraint of the government. As long as, you know, we get the arithmetic right, I agree with them. But because it's not a theory, I think the predictions of the proponents of MMT tend to vary with the conjunctures in ways I don't always understand. But with the premises of the theory, I completely agree. That's actually what I'm working on right now. I love the fiscal, I believe strongly, I'm a strong believer in the fiscal foundations of the determination of the price level and believing in that. believing that it's important. Maybe it's not the only source, but it's important. There's a difference between euro, dollar, and Bitcoin. I have sympathy for the modern monetary theory. So I agree with the premises that the government earns income by forcing people to pay their taxes in the currency that it issues. I'm convinced that it's what determines, it contributes strongly to determine the value, the price level, the value of this currency. So with that, I completely agree with the proponents of the modern monetary theory. But where I don't follow their mouth is I don't see why keeping everything else fixed and issuing a lot of money will not be hyperinflationary at some point. But, you know, unless we're in a R smaller than G world forever, where you can do a Ponzi scheme on your public liabilities and not affect the price level. But that I've never heard in their theory. So to me, it's an accounting equation, the modern monetary theory. I agree with it, but it's not modern. It's always been true. And it's not a theory. It's just accounting.
That's true. I would agree there. So basically, you are in the camp of John Cochrane with his fiscal theory of the price level, because I had him in my podcast, so my loyal audience knows his thesis. And clearly, I found it interesting, but I found it a little bit like, well, you assume basically the total efficiency of everyone, that everyone, that's a person going for the boulangerie now or for the buying a baguette, that he knows that the French government debt is now in a level where basically it's only sustainable with higher price level, and that's why prices go up. I might follow it, but I think still think it's a bit of a long shot assuming that the markets are as efficient.
So it's interesting that you mentioned John Cochrane's work. Actually, so his work has had a lot of influence on me. It was extremely useful. That clarified a lot of things. I mean, it's because of a few people, including him, that my research used to be, I don't know if you've looked, more in banking, finance, and now I'm more of a monetary theorist. And I don't know if I should thank him or be resentful for that, but that's in large part because I was very interested in his work, and it was very eye-opening that I've been working mostly on this question over the last years. So there are many good ideas in excellent insights in John's work that clarified what people were generally thinking about fiscal theory of the price level, fiscal determination of the price level. It was a couple of time in the audience when I presented the academic paper on which the article that you bumped into was based. Interestingly, it was very nice and constructive criticism, but I felt he was not a great fan of what we were doing. What I thought was missing in John's work, and that we tried to do probably very imperfectly, is the starting point again is accounting, is the budget constraint of the government. The real value of nominal debt has to be equal to the real value of taxes. And the debt, what you repay, you can default. The price level and the taxes have to be such that this is true, right? If you call B, sorry for the equation, I will use only one, it's very simple. If B is the nominal debt, P is the price level, and tau are the real taxes, then B over P has to be equal to tau. You can either default on B if B is too high, you can increase tau if tau is too small, or you can inflate the economy to inflate away your debt, but it has to hold as an equality, right? And what's interesting is that you have several branches of government, one of them being supposedly independent, in charge of B, P, and tau, right? The fiscal authority is by and large in charge of B and tau, and the monetary authority is in charge of B. So, of P, sorry, the price level. So how do they agree, right? You have one budget constraint, but two people who have to make it match. Well, John says, basically, the monetary authority has to follow when the fiscal authority decides on B and tau, is the first mover, if you want. And so the monetary authority has no choice. It's not like it works by magic, but the monetary authority will do whatever it takes. It depends on how you think price level is determined. Is that, you know, like in the Eurozone, like in the US? But the monetary authority will ensure that B over P equals tau. John will probably find it too harsh, but to summarize, fiscal dominance is assumed. It's like a game of chicken between the fiscal and the monetary authority. If the fiscal authority moves first and says, that's my debt, that's my taxes, now figure out the price level that works, that's fiscal dominance. If the galaxy can go the other way, if the monetary authority says, well, that's my price level, now figure out the taxes that will make you repay your debt. That's monetary dominance. And in the macro literature, whether we're in a fiscal or monetary dominance regime is typically exogenously assumed. So John assumes fiscal dominance. There are papers in which there are articles of interesting quantitative results to explain the recent events in which there are switches from fiscal to monetary dominance, but they're like exogenous shocks, like productivity shocks, so you don't know where they come from. And what we're trying to do in our paper is open the hood of this game of chicken, try to understand what are the weapons of each player, the central bank and the government, and how they're going to play. Okay, that's how I would position what we do compared to John's. So there's still this, what we have in common is that we think that all the components of the government's budget contribute to the determination of the price level. What we don't have in common is that John says the fiscal authority is first mover, always and everywhere. And we're saying, well, let's write a game and let them play and see who wins.
So, but this leads me now to probably the specific case of Europe, because, you know, We have the Eurozone, we have the ECB, which is formally independent. On the other hand, we've got independent fiscal autonomous states. And if I just compare Germany, you know, Germans are obsessed with the government debt because of our history, because of the inflation. So we worry already when government debt is creeping in the direction of 70%. At the same time, France is happily above 100%, is, I think, in the past 20 years, you only managed two or three times having a deficit below 3%. And I would say you will never make it. You keep on having that. So is basically in your model, you know, Germany obviously is quite far on the left side with the debt level. On France, I don't know if you feel comfortable mentioning it, but your France is clearly higher. So it's closer to the point of official fiscal dominance. And I personally would say that some countries like Italy, probably like France, already lead to the fiscal dominance in the Eurozone. So what's your view there? And then the question, of course, is what's the implication? Because if the implication then is, and sorry for having two questions, one question, but if the implication then basically is that the ECB has to be more in favor of tolerating inflation, this, of course, has implications back to the fiscal policy of the other countries, because then the Netherlands, like Germany, probably should adjust their fiscal policy based on the fact that the fiscal dominance from the other countries is affecting monetary policy. So I hope it was made it clear what I want to ask, so I'm curious.
If you use the framework I just described with this game of chicken between one fiscal authority, like in the case of the U.S., that maybe, I mean, it's not as explicit and as dramatic as that, but would like help from the central bank with its debt, and is going to let the debt blow up so that the central bank will feel compelled to let the price level help repay the debt. Of course, the game is more complicated when you have lots of heterogeneous players on the fiscal side. First, there's one thing that's not discussed often, although it's central, I think, in this question of fiscal and monetary interactions, not discussed often enough, that's default. Okay, when we think of fiscal dominance, we implicitly assume that the Fed will never let the U.S. government default. Even when there's a blip, a liquidity shock, we've seen it in 2019 in treasuries, the central bank creates special facilities, et cetera, et cetera. We've seen that also in the UK with the mini budget debacle, even though the Bank of England was in the process of trying to normalize its balance sheet and policy. There's been massive liquidity support when there were issues with the treasuries following the mini budget announcement. In the Eurozone, there's the famous whatever it takes sentence. I mean, that was a very important sentence that revealed, I guess that's people's beliefs now, that Italy, even smaller economies, I'm not saying that in any negative or derogatory way, smaller economies of the Eurozone, probably my best guess, I don't know if it's yours, is that the ECB would always do whatever it takes to avert default, even if these countries have not behaved well fiscally. And I guess France views itself as probably way too big to to fail in the Eurozone, and it's probably right. So yeah, the fact that we know now since the whatever it takes sentence that it's likely that the ECB will never let major sovereign default in the Eurozone create that big risk for fiscal dominance. The question is more, and I'm thinking out loud because I haven't really thought about the problem, but when you have several sovereign issuers, you have several ways to avoid default. You can just affect the overall price level in the Eurozone, although we know it's never really like that. Some countries will get more inflation than others. Or you can try to redistribute fiscal losses across countries also. And that can be done to some extent through the bond trading, subsidizing some bonds more than others through the action of the central bank. Okay, you have this dimension, which is both good news in the sense that, yeah, the ECB has, in a sense, some additional fiscal dimensions to monetary policy, can through redistribution, subsidizing more bonds, some bonds more than others, to some extent help some sovereign issuers without just inflating away everything. But of course, that becomes extremely dangerous because that's off mandate. I mean, that's explicitly in the mandate. And it becomes obvious that the central bank is, that the ECB is the only European fiscal authority, basically. To put it bluntly, the ECB becomes an unelected fiscal authority that decides on how much Germany should pay for Spain or vice versa. I don't know how long it can hold.
But if it's actually, is this fiscal authority also benefiting from the low debt levels of Germany? So, because, you know, one point is, of course, you know, are Germans willing to do so? But the question clearly is, if Germany now were to follow France and say, look, we take on bad debt and so on and so on, would this move the whole Eurozone closer to the point of, you know, default in whichever way, or does it not matter? You know, because the question is, how isn't the German low debt level increasing the credibility of the ECB?
Probably, but that's an interesting science fiction movie or horror movie. Germany deciding all of a sudden, there's no reason we should be the only one not enjoying the monetization of debt. So let's move like France and have 150% debt level. Well, that would translate into inflation, I think, rather than default. We get closer to hyperinflation. Yeah.
If it's true that this would lead then to higher inflation, then it would be even more rational for Germany to go down this path. So you said it, you know, it's now we are brainstorming now, and I don't expect you to. But you know, I think it's very interesting because you look, I mean, your model is quite, it's quote unquote, it's simple. You know, you basically say there's, if you have solid government finances, the central bank can do whatever it needs to do in order to stabilize the price level. When you're above a certain threshold, you know, the central bank is not as free anymore. That's what we've seen in the Eurozone over time, and it comes Mario and whatever it takes, and then comes, you know, okay, we have asymmetric buying of Italy and whatsoever. So we go further down this path. Normally, your model is for one country with one central bank, but now we have several countries with one central bank, and then it gets interesting.
Yeah, the way I view the situation is more, it's a game of chicken between the North and the South. So let's say France, Italy, etc. I'm simplifying things. The South says to the North, well, you guys hate inflation because you've suffered a lot of it in history. We don't care. We've always had a lot. We know how to deal with it. We don't care. So we're going to issue huge amounts of debt. But because you hate inflation that much, you will let us do that. And you will refrain on your side because you'll be the adjustment. Okay. So instead of having the price level adjusting, you have the debt of the North adjusting and being sufficiently restrained that the South can splurge. That's how you can view the game of chicken, you know? If we hate inflation, we have to be virtuous for the South.
So, but if you know, we spoke about Europe, but if you know, people listening to us would say, well, it's funny what to talk about because let's look to Japan. In Japan, we have extremely high debt levels. We have an extremely high share of government debt held by the central bank. So in your model, I would have said it's fiscal dominance. I might be mistaken, but I would say they are in a fiscal dominance world. But still, they have no real inflation. It's just picked up now with the inflation worldwide. So isn't Japan demonstrating that your model is pure theory because the practical point where you run into inflation and whatever is very far out?
Actually, it's kind of a softball because it's very easy to reconcile a fiscal theory of the price level, not my model in particular, any model with the Japanese situation. Well, but let's take our model. What we predict is that you have fiscal dominance when the fiscal authority has really put itself in a corner, right? Has decided to exhaust its fiscal capacity, raise as many taxes as is socially acceptable, and have a huge amount of debt. And now the central bank understands that the fiscal authority will not do any fiscal adjustment. It will default because that's its best option. It's in a corner. So that's when the monetary authority will accept to let the price level go and to monetize the debt. Japan has always had and still has, I mean, I'm not an expert of Japanese public finances, but I've read many times that Japan still has a lot of fiscal capacity, right? There are lots of taxes, like sales taxes, et cetera, et cetera. They're extremely low compared with other developed economies. So they have a lot of margin. So if you want to be good at playing the game of chicken, you have to look desperate. And the Japanese fiscal authority is not that desperate. They could raise taxes if needed, if there was a risk of default. That's the first thing. And then the second thing is that, and actually at another scale, that's partially true to France too. There's also a form of financial repression in the sense that there are many very important institutional investors that have no choice but holding sovereign debt, or holding anything else is prohibitive. So it's not like they can ditch the debt or stop buying it if they're worried about whatever. So having a combination of fiscal room and financial repression explains very well why the very impressive debt levels in Japan have not been inflationary.
Would you also bring into perspective the trade balance? Because I think Japan is always has a trade surplus. And in addition, Japan is a very rich country. I think it's a country with the highest level of foreign investments. In contrast to the UK, because you mentioned the trust before, the UK is running a deficit, is highly indebted outside of the UK. And basically, it of course, makes it more difficult because you are, well, you know, M&T would say it's not true, but I would say you're still depending on credit from abroad.
Yeah. No, that's a very good point. That's another force that goes in the direction of explaining why debt level doesn't explain the price level directly. There are many other questions. It's how much fiscal room is there, et cetera, et cetera. And I think Japan is a good example of that. That's not, if you regress the debt level over the price level, that you won't get a simple result because there are many things that you won't observe that are correlated with both.
So what are now the practical implications? So you wrote this paper with your colleagues. You have this model, which is intuitively well good to understand. We now just discussed that, you know, in Europe, we have the additional conflict of another shifting of game between North and South. But what are now the practical implications? Do you think it has any practical implications? Do you think we run into the point of fiscal dominance further? We will have more inflation. Do you say, well, it's more of a theoretical warning today for politicians, because, you know, we are still on a path where we can, you know, basically avoid an inflationary scenario?
So first, I'm really interested in these theories. I find them very convincing. I've heard a lot about them these last years from Sargent, from the old founding papers of Sargent and Warren through Cochrane. But one thing I've learned is that at least I try to remain as humble as possible when I talk about inflation, because there's so little we understand about inflation. I think the recent episode has shown it. We read so many things that, you know, turned out to be wrong. And so we have to be very humble about the determinants of inflation, the various channels. I think there are psychological factors that are not easy to take into account in models that we have a hard time understanding. For example, I think the fact that one of the reasons there's been very little inflation before the post-COVID phase, and then a lot, might have to do with the fact that older people who are our age or a little bit younger have always lived in a world without inflation. So they've forgotten what it is, and that can explain nonlinear reactions. And things like that are obvious, but not that easy to take into account. That's not the only explanation, but it can be one. So I'll give you my best guess, but I'll be very humble. I think fiscal and monetary interactions have not been as important as people like me or models like the ones I write predict they should have been so far. But I think it's not over yet. It's often the case with inflation, with very aggregate macroeconomic evolutions, that what goes on in the real world ends up looking like what was predicted in the models, but things are much more protracted. The economy evolves which in a much more protracted way than we model it. So I still think we have levels of private, we didn't mention private debt and leverage, but of private, but that plays a role too, right? Because there are bailouts, so ultimately it can be public debt. So levels of private and public debt are still very high. To be honest, I'm a bit surprised that the interest rate hikes of the previous years, I mean, there's been SVB, but have done so little damage, I expected worse. I hope it's over. I think it's probably because people have taken very long debt. So we'll see when they have to refinance, but apparently they're able to refinance. So I'm pleasantly surprised, but I don't enjoy disasters, even if I try to predict them. So I'm pleasantly surprised. But I think that the levels are still very high. I think the French situation is very worrisome, to be honest. I think the lesson from this literature is that we should take more seriously the kind of fiscal limits and fiscal rules that were in Maastricht, but that nobody took really seriously. I think they're always relevant. And I think that it doesn't, you can have a formal independent central bank if you don't have sufficiently tight fiscal rules. Of course, they're hard to design because they depend on the context. They might seem too tight when the interest rates are very low and everybody wants public debt. But I think very without credible fiscal rules, fiscal commitment, formally independent central banks are not independent. And I will not rule out that the consequences of fiscal dominance and the current levels of private and public debt have not been completely revealed yet.
When you say France, you're worried about France. I know that France is the country with the highest debt level in the Eurozone if you combine public and private debt. And clearly, private debt can be an issue. And I'm actually in your camp. I was also surprised that we didn't have more accidents due to high interest rates, but they might still happen down the road. And we've seen in the US, we've seen it with the banks a little bit. So why are you, because you made this comment, you're worried about France. Why are you worried? Because of the total debt level or what makes you more worried, if I may ask?
Maybe I'm more worried because I know the situation better. It also has to do with the political situation. So it's very different from the US, but it has something in common in the US is that we no longer have a fiscally responsible party. We have only parties who want to increase the deficit. They just disagree on how to do it. Some want to cut taxes, some want to raise expenditures. It's like the Democrats and the Republicans, okay? But when all the parties agree that the deficit should blow up, they just disagree on how, I don't think it sounds very good for the trajectory of public finances. That's what worries me a bit about France.
Well, it should also worry me about Germany, given our discussion before. So, what are you, because I found it very interesting, these thoughts. And, you know, we have, I had another discussion partner, Ingo Sauer. I don't know if you heard about him as a German. And he came up with a theory saying that the qualities of the assets of the on the central bank's balance sheet, metaphors inflation. So it's a different approach. He looked into hyperinflations in the past, and he said once the quality of the assets was bad, for example, they buy too much government debt, but you see the value is not there. It also fits into this picture because if you have more fiscal dominance, the central bank has to buy more government debt, and then you can say well, the quality of the government debt is not as bad. So obviously, many people are somehow worried and say down the road, you know, it might lead to inflation because of the combination of fiscal dominance and monetary policy whatsoever. So what are your next steps on research? You know, you said, you know, you are now in the monetarist research camp. So what will you look now next?
So I'm still interested in the link between public finances overall and the determination of the price level, trying to understand the contribution of fiscal and monetary policy to the determination of the price level. And I try to think more specifically about situations, to in a sense, more degraded situations, those of more unstable countries, where you have the coexistence of official price levels and unofficial price levels in various markets, etc. That was an interesting departure from the law of one price. That's something that the model of John cannot explain. There's only one price. So I try to understand how model, more realistic way to reach the fiscal theory asserts itself. Because it's true that in our current theory, you should immediately see how shocks and deficits and debt affects the price level. And it's fair to say that the price level is a complicated, protracted process. So see how you can have different markets, different price levels, how a more realistic, more protracted diffusion of the fiscal influence on the price level. I try to think about that. And I'm interested in financial dominance, actually. The way monetary policy affects the risk-taking of banks and shadow banks, and how via the potential bailouts, that's another form of dominance that's not fiscal but financial. That's one thing I try to think about.
Which is interesting because if you think about studies, you know, some studies showing that most of the huge increases in government debt actually come after rescue processes for private debt. So private debt crisis are followed by government debt crisis. And I'm with you. I think cheap money can actually support risk taking. And then the question is who bears the risk in the end? And if it's the government, of course, we have an issue.
So I like the idea that governments hold banks as hostages by giving them a lot of government debt. They force fiscal dominance because even if the central bank doesn't care about default per se, it doesn't want to break the transmission of monetary policy, it has to bail out banks. Interestingly, the central banks, Bank of England, the Fed, they're all for expanding the safety nets towards other institutions than traditional banks, because they think it's important. Whereas, of course, traditional banks and congressmen in the US strongly oppose that. Because the banks will no longer be, it's like a Stockholm syndrome, but the banks and the governments will no longer be able to play this hostage game if the debt is the safety net as a much, much broader. So I think this nexus of fiscal, financial dominance and the link with macroprudential regulation and monetary policy is very important, very complex, and very interesting.
So, let me know when you have done your research, another paper, just send it to me and we will have another podcast discussion on it because I think it's a really fascinating topic. So Guillaume, if I may say this, thank you very much for your time and it's interesting. And from a German point of view, it was a little bit depressing, but you will understand why I'm thinking so.
Okay, well, thanks again for the invitation. Very, very interesting discussion. Thanks a lot.
Thanks so much.
Bye.